Er ist auferstanden und er lebt. Das Grab ist leer. Und wisst ihr, ich habe mir ein paar Gedanken zu Ostern gemacht und ich dachte, hey, was ist Ostern eigentlich so wirklich für uns wichtig? Ohne Ostern wäre Glaube irgendwie tot. In Ostern hat Hoffnung eine neue Perspektive bekommen. Durch Ostern wurde Freiheit neu definiert. In Ostern hat Liebe einen ganz neuen Maßstab gefunden. Ich glaube, Ostern ist so, es ist ein Sell für uns als Christen, für uns als Glauben, für uns als Menschheit. Ein anderes Beispiel: Wenn du ein bisschen mathematisch veranlagt bist, kannst du vielleicht kurz mit mir mitfühlen. Und zwar, es gibt die Zahlen 1 bis 9. Meinen Kindern bringe ich sie bei, ich sage, hey, zähl mal von 1 bis 9 oder von 1 bis 10, fange an zu zählen. Ich fange an, hey, 1, 2, 3, 4, 5. Und sie zählen nach und sagen 1, 2, 7, 8, ich bin fertig. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht, aber man versucht den Kindern so beizubringen, hey, wie geht's? Und dann kommt irgendwann der Punkt, da gibt es noch eine Null. Eine Null, die eigentlich in sich nichts ist. Die Null steht vor der Eins, die Null steht nachher hinter der Eins und wir können auf einmal weiterzählen, wie nur bis 9. Wir haben 10, 11, 12, die Zahlen gehen weiter. Und genauso ist es auch mit Jesus. Wenn die Auferstehung nicht wäre, wäre unser Glauben eine Differenz zwischen 1 und 9. Aber die Null macht nachher genau den Unterschied. Ohne die Null wäre der Glaube nichts. Ohne die Null ist Mathematik absolut unsinnig. Weil wer zählt schon nur bis 9? Geschweige denn, dass du gar keine Kommastellen eigentlich dann hast. Aber die Zahlen sind eigentlich nicht möglich. Also brauchen wir diese Null. Und diese Auferstehung ist genau das, dieser Punkt, wo etwas dazukommt, was das Ganze eigentlich erst wirklich lebendig und erlebbar macht. In der Auferstehung steckt alles drin, was wir brauchen. Und das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das dürfen wir wissen und dürfen wir mitnehmen in unser Leben hinein. Ich möchte mit euch drei Personen angucken. Vielleicht nicht die klassische Osterpredigt, wo ich nur auf die Auferstehung gehe und ich werde auch heute nicht tief theologisch ausdiskutieren, warum das Grab leer ist und warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Wenn du das gerne machen möchtest, dann kannst du dir mega gern unser YouTube-Projekt beziehungsweise von Simon Garrecht, einem unserer Pastoren, das angucken. Der hat einen Apologetik-Kanal, wo er sich genau mit diesen Themen theologisch tief ausbreitet und mehrere Stunden darüber diskutiert. Also sehr, sehr bereichernd, aber würde den theoretischen Rahmen hier sprengen. Ich möchte drei Personen angucken aus dem Johannesevangelium. Drei Personen, die ganz, ganz nah an der Situation von Jesus dran waren. Die ganz, ganz viel erlebt haben und wo diese Auferstehung ganz, ganz großen Einfluss oder die Situation, auch die Kreuzigung von Jesus, einen ganz, ganz großen Einfluss auf ihr Leben hatte. Und ich möchte anfangen mit der ersten Person. Und zwar war die erste Person eigentlich an dem Punkt, wo Jesus noch gestorben ist. Wir lesen in Johannes 19, 38 folgende Verse dann. Nachdem das alles geschah, das, was wir vorhin im Video gesehen haben, das, was alles geschah, ging Josef aus Arimathäa zu Pilatus und bat ihm um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abzunehmen zu dürfen. Insgeheim war er ein Jünger von Jesus. Doch aus Angst vor den Juden hatte er es bisher verschwiegen. Pilatus erlaubte es ihm und so ging er zum Kreuz und nahm den Leichnam von Jesus ab. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 30 Kilogramm Mischung aus Myrrhe und Aloe. Mit dieser wohlriechenden Salböl wickelten sie den Leichnam von Jesus ein, in Leinentüchern ein, so wollte es das Begräbnis der Juden. Was für eine spannende Person, eine Person, Josef. Eine Person von Josef wissen wir, er war Teil des Hohen Rates. Und die andere Person, die in dieser Geschichte, in diesem Part vorkommt, ist Nikodemus. Wir haben letzte Woche von Nikodemus was gehört, von Simon, wo es darum geht, dass Nikodemus nachts, mitten in der Nacht zu Jesus kommt und keiner soll mitbekommen, dass er eigentlich wirklich bei Jesus ist. Dann lesen wir von Nikodemus noch einmal, wie vorhin im Video, wo Nikodemus in diesem Hohen Rat, wie bei den Pharisäern, aufsteht. In dem Pharisäergespräch, in dieser Situation steht er auf und sagt, hey, wie können wir jemanden verurteilen, den wir noch nicht einmal angehört haben? Das ist ja eigentlich schon spannend, weil Nikodemus war eine Person, die war jung. Man liest über ihn aus außerbiblischen Quellen, dass er stinkreich war. Er war einer der drei reichsten Männer Jerusalems. Er war Pharisäer, das heißt, er kannte das Alte Testament mehr oder weniger, die ersten 5 Bücher Mose fast auswendig. Nikodemus war ein Mann, der einfach wollte, dass er mit Jesus unterwegs ist. Er wollte in die Ewigkeit mit Jesus hineingehen, mit Gott hineingehen. Er hat gesucht, er hat Antworten gesucht, er war auf der Suche. So, warum klopft jemand mitten in der Nacht bei Jesus an? Weil er Antworten sucht. Und ich glaube, manchmal geht es uns persönlich in unserer Seele auch so, dass wir Antworten suchen und wir klopfen irgendwo an und bekommen aber nicht genau diese Antwort, die wir wollten oder die wir erwartet haben. Und wenn wir in das Leben von Nikodemus hineingucken, sehen wir genau, dass ganz, ganz viele solche Situationen passieren in seinem Leben. Nikodemus klopft an bei Jesus und man kann aus verschiedenen anderen Gründen auch davon ausgehen, dass Nikodemus der reiche Jüngling war. Der Mann, der so stinkreich war, der vor Jesus niedergefallen ist und gesagt hat, hey, was muss ich noch tun, um in das Himmelreich zu kommen? Und Jesus sagt zu ihm, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Bis in diesem Gespräch mit diesem jungen Jüngling stellt sich raus, dass dieser Mann, der vor Jesus steht, jung ist, reich ist, gebildet ist, alles getan hat, was das Gesetz erwartet. Ein Pharisäer tut alles, was das Gesetz erwartet. Hey, wenn du ihm 10 Erbsen auf den Teller legst, nimmt er eine weg und sagt, die ist für Gott. Ja, so penibel waren die unterwegs. So, wir können davon ausgehen, Nikodemus war absolut penibel in dem, was er getan hat. Und Jesus sagt zu ihm, hey, verkaufe alles, was du hast. Das heißt nicht, dass wir das alles auch tun sollen. Aber für Nikodemus war es dieser Weg, zu sagen, hey, ich solle loslassen an dem, was ich lieb gewonnen habe in der Welt. Loslassen an dem Erfolg, den ich mir vielleicht selbst erarbeitet habe. Vielleicht selbst erarbeitet habe durch mein Studium, durch meine Weisheit, durch mein Können, durch mein. Das habe ich mir doch erarbeitet, Gott. Warum muss ich das loslassen? Und Gott fordert Nikodemus eigentlich auf, sagt, hey, lass los. Und das Spannende ist, wenn wir die Geschichte anschauen von Nikodemus, ist es nicht so, dass Nikodemus einfach sofort sagt, hey, ich bin all in und alles los ist und sofort losgeht. Jesus fragt die Jünger, seid ihr bereit, mir nachzufolgen? Und sie sagen, okay, wir sind bereit, wir lassen die Fische alles liegen und folgen Jesus nach. Aber es gab auch Menschen, die nicht sofort gesagt haben, hey, ich bin all in, ich gebe alles ab. Er hat einen Prozess durchlebt. Und dann war er in dieser Nacht da, in der Situation, wo die ganzen Pharisäer zusammensitzen und darüber diskutieren, ob sie Jesus jetzt ans Kreuz nageln, ob sie ihn quasi erstmal gefangen nehmen. Und Nikodemus steht in diesem Augenblick auf und sagt, hey Leute, wisst ihr was? Wie können wir überhaupt jemanden verurteilen, den wir noch nicht einmal angehört haben? Den wir noch nicht einmal unser Gehör gegeben haben? In diesem Augenblick steht Nikodemus auf und verliert eigentlich alles, was er sich bis dahin als Status erarbeitet hat. Er ist auf einmal der Verlierer in dieser Runde. Aber manchmal geht es uns vielleicht persönlich auch so, dass wir wissen, hey, wir müssen aufstehen für eine Person, wir dürfen aufstehen. Und es ist wichtig, dass wir aufstehen für das, was uns wichtig ist. Und für Nikodemus war es wichtig, dass Jesus real betrachtet wird. Ob sich Nikodemus in dem Augenblick schon für Jesus entschieden hat und ob er auch ein geheimer Jünger Jesu war wie Josef, wissen wir nicht. Aber dass Josef und Nikodemus sich gut kannten, davon können wir ausgehen, weil beide waren Teil des Hohen Rates. Der Hohe Rat war quasi wie der Bürgermeister, der Bundestag, die Leute, die Gesetze getroffen haben, die große Entscheidungen getroffen haben. So, die haben sich regelmäßig getroffen. So, die zwei Leute, die kannten sich, Josef und Nikodemus, die waren mehr oder weniger vielleicht sogar Best Buddies. Wir lesen davon, dass Josef quasi ein geheimer Jünger war. Warum können wir nicht davon ausgehen, dass Nikodemus auch ein geheimer Jünger von Jesus war? Und dann lesen wir davon, dass Nikodemus kommt und Jesus einbalsamiert. Wisst ihr, wer begleitet jemanden am persönlichsten in den Tod? Vielleicht hast du jemanden geliebt, hast jemanden Enges schon mal verloren. Dann überlässt du die Aufgabe, die letzte Segnung, die letzten persönlichen Dinge mit dem Toten überlässt du nicht irgendwelchen Leuten, sondern das sind die Leute, die einem eng sind. Das ist Familie. Wir lesen auch davon, dass die Frauen auch noch mit dabei waren, aber in diesem Text lesen wir davon, dass Josef und Nikodemus auch da waren. Diese zwei Männer haben sich nicht einfach nur, weil sie gerade im Terminkalender einen Slot frei haben, haben sie gedacht, oh ja, könnte man auch noch machen. Wäre mal ganz cool, haben wir noch nie gemacht, kann man mal ausprobieren. Sie haben es nicht einfach nur getan, weil es gerade eben reingepasst hat in ihr Leben. Sondern sie haben sich dazu entschieden zu sagen, hey, wir gehen all in. In dem Augenblick, wo sie an dem Kreuz stand und Jesus vom Kreuz genommen haben, war das ein Moment, wo die ganze Gesellschaft das gesehen hat. Das war nicht ein Moment, wo sie sagen, hey, das hat keiner gesehen, das war nicht mehr, ich bin dieser geheime Jünger, der Jesus folgt. Sondern es war auf einmal das, hey, ich stehe zu Jesus. Ich tue hier etwas. Ich trete dafür ein, dass Jesus in mein Grab kommt. Ich investiere mich dafür, dass Jesus was Gutes bekommt. Wisst ihr, ich finde es so spannend, was mit Personen um diese Geschichte herum passiert, weil wir lesen ganz viel davon. Und ohne einen Vers auszusetzen, lesen wir in Johannes 20 weiter. Am ersten Tag der Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magda zum Grab. Sie sah den Stein, den man an das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang. Da lief sie zu Simon und Petrus, zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und berichtete ihm: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Und wisst ihr nicht, wohin sie ihn gebracht haben? Johannes 20, 1. Am ersten Tag, das ist in der neuen Woche, quasi am Sabbat, an dem Sonntag, kommen sie hin und sie stellt fest, das Grab ist leer. Und was schießt sie durch den Kopf als erstes? Sagt sie, hey, okay, da muss irgendjemand diesen Stein weggerollt haben, irgendjemand muss sich die Mühe gemacht haben, den Leichnam von Jesus wegzubringen. Und als erstes rennt sie quasi zu den Jüngern, zu Petrus und dem Jünger, den Jesus lieb hatte, also Johannes, und berichtet ihnen davon. Und das ist das Spannende, was lesen wir dann weiter? Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus. Also Johannes war schneller als Petrus und ging nicht ins Grab als erster hinein. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen, aber ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in das Grab hinein und sah die Leinenbinden da liegen und sah auch, dass das Tuch, mit dem man den Kopf bedeckt hat, also ein Schweißtuch, was man auf den Kopf gelegt hat, von der Person, zusammengewickelt an einer anderen Stelle liegen. Nicht mit den Binden, also mit den Binden zusammen. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst gekommen war, in das Grab hinein und sah und er glaubte. Ich finde das so eine spannende Stelle, weil Johannes beschreibt es so, wie du wahrscheinlich den besten Roman schreiben würdest. Johannes lässt kein Point aus. Er schreibt davon, hey, die beiden sind zusammen losgerannt. Die haben den Wettlauf gemacht. Sie starten zum selben Augenblick und er schreibt davon, okay, ich war schneller wie der andere. Ich war zuerst da. Aber ich bin nicht reingegangen ins Grab. Ich habe nur reingeguckt. Und Simon Petrus ist reingerannt. Der hat wahrscheinlich gar keinen Halt gemacht. Der ist wahrscheinlich einfach schlussendlich, ich will der Erste sein. Er rennt rein und was sieht er in diesem Augenblick? Er sieht diese Binden auf der einen Seite und das Tuch zusammengelegt auf der anderen Seite. Ich finde das so eine spannende Beschreibung, die wir da in Johannes finden, weil es so viel darüber aussagt, was Jesus eigentlich in diesem Moment wirklich gemacht hat. Die Kreuzigung war nicht ein Spaziergang für Jesus, wo er sagt, okay, das war ganz gemütlich oder entspannt. Sondern der Weg ans Kreuz und durch den Tod hindurch war der größte Kampf seines Lebens. Es war die größte Herausforderung seines Lebens. Wisst ihr, er wacht auf in diesem Augenblick und springt nicht auf und sagt, okay, ich renne jetzt raus und muss allen davon erzählen. Denn Jesus verlässt dieses Kreuz sauber und ordentlich. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen dein Bett gemacht hast, als du aufgestanden bist. Ich habe meins nicht gemacht. Ich bin ganz ehrlich. Das hat wahrscheinlich auch kein anderer gemacht. Aber Jesus ist aufgestanden und was tut er? Hey, yo, die Binden fallen runter. Er legt die zusammen und legt die hin. Er hatte eine gewisse Ruhe, selbst in dem größten Kampf. Selbst wusste, er war der größte Sieger und hat alles gewonnen, hätte er auch sagen können, ach, völlig egal, wie das Grab aussieht, juckt doch keinen. Nein, aber er sagt, hey, ich hinterlasse das, wo ich gehe, hinterlasse ich ordentlich. Vielleicht war es herausfordernd, vielleicht war es auch emotional für ihn einfach anstrengend, aber er hat gesagt, hey, ich hinterlasse es ordentlich. Ich lasse nicht einfach alles nur liegen. Beziehungsweise eigentlich ist dort darin auch gleich dieser Beweis, dass das Grab wirklich leer ist und dass keiner Jesus weggetragen hat. Hätte jemand Jesus geklaut, hätte er auf jeden Fall Jesus in den Binden mitgenommen. Geschweige denn, dass er ihm die Binden abgezogen hätte und die ordentlich hingelegt hätte. Allein darin ist schon ein Beweis, dass Jesus aus diesem Grab auferstanden ist, dass dieses Grab leer ist, dass da keiner mehr drin ist. Er hat es wirklich zusammengerollt. Und das Spannende ist, was wir hier auch von Johannes lesen. Dieser letzte Vers 8 lesen wir quasi nur diesen einen kleinen Satz. Dieser eine kleine Satz. Und er glaubte. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, also Johannes, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Hey Johannes, du bist doch schon ewig mit Jesus unterwegs. Warum glaubst du jetzt erst? Du hast doch schon so viel von Jesus erlebt. Ich glaube, manchmal ist es manchmal unsere Glaubensentscheidung. Manchmal treffe ich eine Entscheidung für Jesus, sage, ja, Jesus, ich bin hier und sage ja zu dir. Und ganz ehrlich, braucht es Zeit, bis diese Entscheidung wirklich persönlich und tief ist. Johannes hat dieses persönliche, intime Erlebnis gehabt, wo ich 180 Grad für ihn hingelegt. Das ist meine Veränderung. Wisst ihr, nur weil ich sage, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, heißt es nicht, dass ich nachher mein Leben lang ein Christ bin. Sondern ich muss irgendwann diese eine klare Entscheidung treffen und sagen, hey Jesus, ich bin hier, ich gebe alles auf für dich. Ich gehe all in mit dir. Und ich bin davon überzeugt, dass Johannes genau das in diesem Moment getan hat. Er hat gesagt, hey, ich bin bereit, all in zu gehen. Ich bin bereit, loszulassen. Wie genial ist es zu wissen, dass wir heute Taufen feiern. Und Taufen eigentlich dieser symbolische Schritt dieser Entscheidung ist, die irgendwann mal vorher passiert ist. Und diese Entscheidung treffe ich nicht einfach heute und lass mich dann in 20 Jahren taufen, wenn ich der perfekte Christ bin. Weil diesen Status wirst du niemals erreichen. Sondern meine Taufe ist ein Resultat meiner Entscheidung. Sie gehört dazu. In dem Augenblick, wo ich Ja zu Jesus sage, darf ich auch den Schritt der Taufe gehen. Und ich freue mich drauf auf diese drei Täuflinge, die wir heute hier haben. Auch wenn das vielleicht heute deine erste Dusche ist, Tobi. Hm? It's okay. Das ist ein gutes Deo, alles gut. Ja, wir dürfen mit Jesus unterwegs sein. Das ist spannend, absolut. Und genau dasselbe, was mit Johannes dort passiert, genau dasselbe passiert eigentlich auch mit Maria. Maria aus Magda. Sie sieht dieses Grab und rennt zu den Jüngern und sagt, hey Jesus, sein Leichnam ist geklaut, er ist weggenommen. Und wir lesen die Verse später davon, dass Maria immer noch vor diesem Grab sitzt und weint. Die zwei Jünger sind reingerannt. Sie haben gesagt, Jesus ist auferstanden, er ist weg, er lebt. Sie sitzt immer noch vor diesem Grab und weint. Sie ist ganz traurig, sie ist frustriert, sie ist innerlich einfach gebrochen. Weißt du, wenn du das erlebst, wenn du diesen Menschen verlierst, das ist so viel, was du dort verlierst. Sitzt sie vor diesem Grab und denkt immer noch, eigentlich rechnet sie immer noch damit, dass irgendjemand Jesus geklaut hat. Wir lesen Johannes 14, auf einmal stand Jesus hinter ihr, aber sie hat Jesus nicht erkannt im Augenblick. Sie dreht sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Und dann fragt Jesus, warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner. Ja, der Gärtner hat Jesus geklaut und sagt zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir doch, wo du ihn hingebracht hast. Ich möchte ihn zurückholen. Bis zu diesem Augenblick war sie noch dieser tiefsten Überzeugung, dass irgendjemand den Leichnam von Jesus weggenommen hat. Sie war noch in diesem Struggle drin, sie stand noch in diesem Moment drin und war eigentlich noch darin gefangen. Und dann heißt es Maria, sagte Jesus und wandte sich um. Und sie rief, Rabuni, was so viel heißt wie Meister. was umgangssprachlicher Ausdruck damals war, aber sie erkannte Jesus in dem Augenblick an seiner Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Jesus stand direkt neben ihr. Wie oft stecken wir in Lebenssituationen drin? Wie oft stecken wir in Struggles drin, wo wir vielleicht gar nicht merken, dass Jesus direkt neben uns steht? Wir sind da, wir sind frustriert, wir sind enttäuscht, wir sind verletzt, wir sind innerlich auch vielleicht nicht ganz happy. Und doch steht Jesus direkt neben dir und hilft dir. Und im Augenblick, wo Jesus ihren Namen ruft, Maria, erkennt sie ihn, sie hört seine Stimme. Und dann sagt Jesus ihr, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm, also zu meinem Vater zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magda zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und erzählte ihnen das, was sie erlebt hatte und was sie gesehen hatte. Maria hat diesen Change hingelegt, sie hat diese Veränderung hingelegt, von diesem Augenblick, wo sie eigentlich dachte, Jesus war geklaut, hin zu der Veränderung zu sagen, hey, Jesus ist auferstanden, er ist lebendig. Und vielleicht fühlt es sich für dich, wie vorher auch gesagt, manchmal so an, wie wenn Jesus eigentlich eher aus der Situation weg ist. Wie wenn er sich so ein bisschen rausgesneakt hat. Du kennst vielleicht, sagst, okay, ich war vielleicht nicht ganz so gut gerade mit Jesus unterwegs und denkst so, hey Jesus, du hast dich irgendwie aus meinem Leben rausgesneakt. Wo bist du eigentlich? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht, ich erlebe dich nicht. Und Jesus steht direkt neben dir, er steht da, wo du bist. Und hörst du, das Spannende ist nicht, Maria bleibt nicht in diesem Augenblick stecken und sagt, oh, okay, Jesus, wow, was können wir hier tun, was machen wir jetzt? Sondern Jesus sagt zu ihr auch, hey, geh raus, erzähl es den anderen Jüngern, erzähl es weiter, dass ich da bin, dass ich auferstanden bin. Lauf zurück. Und sie geht zurück zu den anderen und erzählt ihnen von dem, was sie gesehen hat, was sie erlebt hat. Sie hat diese Veränderung erlebt. Diese drei Personen haben diese Veränderung ganz persönlich erlebt, dass sie diesen Change erlebt haben. Nikodemus, der Mann, der auf der Suche war, auf der Suche nach dem Wissen Gottes, der vielleicht unheimlich gebildet war, unheimlich viel Wissen mitgebracht hat. Und wahrscheinlich die Person, mit der wir uns als Europäer am meisten identifizieren können. Was sind wir? Wir sind alle stinkreich. Wir haben viel zu viel Geld eigentlich. Wir leben viel zu wenig in der Abhängigkeit von Gott, meiner Meinung nach. Wir haben eigentlich viel zu viel. Ich glaube, wir könnten uns relativ gut mit dem Mann identifizieren. Wir haben viel Wissen, wir haben eine gute Bildung, wir können alles lesen, wir können alles studieren. Aber am Schluss geht es darum, loszulassen und zu vertrauen und Gott zu sagen, hey, ich bin hier, ich vertraue dir darauf. Ich lasse los. Und ich gehe den Weg mit dir. Und Nikodemus war bereit. Wir lesen in anderen Quellen, ich kann euch nachher auch noch mehr dazu erzählen, wenn ihr nachher kommt, wo wir davon lesen, dass Nikodemus wirklich eigentlich alles verkauft hatte, was er hatte. So nachher als armer Mann gelebt hat, aber das war ein richtig krasser Prozess. Nikodemus hat eine große Veränderung durchgemacht. Und dann Johannes, dieser Mensch, der eigentlich schon alles kannte von Jesus und wusste, worum es geht und auch an dem Punkt war, aber vielleicht immer noch so ein bisschen am Zweifeln war und dachte, Jesus, hey, du bist ein cooler Meister, du bist ein guter Mann, du machst echt gute Sachen auch mit Gott, du bist vielleicht auch so ein Gottes, aber dass du wirklich stirbst und auferstehst. Wisst ihr, dass so viele Punkte, wo wir auch manchmal selber vielleicht auch nicht sagen, hey, ich bin wirklich bereit, voll mit Jesus auf hineinzugehen, ihm zu vertrauen und zu sagen, ich lass los. Maria, die Person der Familie, wo du erlebst, dass eigentlich die Familie vielleicht manchmal der Punkt ist, der am härtesten umkämpft ist, wenn es darum geht, das Evangelium weiterzugeben. Manchmal ist es viel, viel einfacher, irgendwo auf der Straße jemanden davon zu erzählen, den du nicht kennst. Wie deiner engsten Familie, deinen engsten Freunden davon zu erzählen, was Jesus in deinem Leben Gutes getan hat. Du merkst, was für ein Prozess das in dir ist, weil du sagst, hey, diese Hoffnung, diese Perspektive, diesen Frieden, den möchtest du eigentlich, dass den jeder erleben darf. Und dann ist die Familie vielleicht manchmal das, was am herausforderndsten ist. Und Maria erlebte eine Veränderung hin von dem, hey, sie dachte, Jesus ist eigentlich geklaut worden, hin zu dem, hey, er ist auferstanden, er lebt. Und by the way, side note, in allen vier Evangelien finden wir die Auferstehungsgeschichte mehr oder weniger nach demselben Ablauf. Dieselben Personen finden sie zuerst und es sind immer die Frauen. Ja, ihr lacht. In der damaligen Zeit hätten die Evangelisten es wirklich ernst gemeint, so ungefähr, und hätten mal wirklich eine Wahrheit auf den Tisch legen wollen, hätten sie niemals damit angefangen, eigentlich zu erzählen, dass es von einer Frau kommt. Weil das, was eine Frau erzählt, eigentlich nichts wirklich, ihr Wort hatte kein Gewicht. Das, was ein Mann gesagt hatte, das war wahr und das war ehrlich. Allein das schon zeigt uns, dass diese Geschichte so real ist, wie sie ist. Weil sonst hätten alle vier wahrscheinlich aus dem Munde eines Mannes erzählt, wenn sie gewollt hätten, dass es möglichst viele Menschen auf jeden Fall glauben. Aber sie haben es so erzählt, wie es passiert ist. Ja, an Ostern bekommt Hoffnung eine neue Perspektive. Ohne Ostern wäre der Glaube tot. In Ostern bekommt Liebe einen ganz neuen Maßstab. Ein Maßstab, den wir persönlich in unserem Leben immer wieder neu anwenden dürfen. Das Kreuz, dass Jesus auferstanden für dich und für mich, dass er die Schuld freigemacht hat, dass er den Weg zum Vater freigemacht hat, dass ich in der Auferstehung Vater sagen darf und Jesus erkennen darf und Gott erkennen darf. Das ist nichts, was einfach nur da ist und was da ist und was ich einfach nur erleben kann, sondern es bedarf vorher dieser Entscheidung auch zu sagen, hey, ich bin mit Jesus unterwegs. Und wenn ich ja zu Jesus sage, werde ich erkennen, was die Auferstehung in meinem Leben Gutes getan hat und was sie noch Gutes tun kann. Wenn ich nie wirklich ja zu Jesus gesagt habe, werde ich nie wirklich an diesen Punkt hinkommen, das wirklich klar zu verstehen. Ich kann es theoretisch erfassen, ich kann es irgendwie mir erklären oder irgendwie vielleicht definieren, versuchen es in Rahmen zu packen. Aber ganz ehrlich zu erleben, was die Auferstehung als lebendigen Step in meinem persönlichen Leben bedeutet, das bedarf einer klaren Entscheidung zu Jesus. Und dann wird die Auferstehung Realität in meinem Leben. Ich darf erleben, dass der Weg frei ist zum Vater. Im Psalm 34 lesen wir folgenden Vers. Vielleicht nicht der klassische Osterfers, aber ein Vers, der eigentlich mega, mega gut passt, finde ich. Psalm 34, Vers 5. Ich suche die Nähe des Herrn. Und er hat mir geantwortet, er rettet mich aus aller Angst, aus allen Tiefen, aus allen Verlusten, aus das, wo ich meine größten Ängste habe, rettet er mich raus. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie enttäuscht sein. Ich möchte den Vers nochmal verlesen. Er rettet mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie enttäuscht sein. In der Auferstehung dürfen wir genau das in unserem Leben erleben, dass die Freude Realität werden darf in meinem Alltag. Dass Freude sich breit machen darf, dort, wo Verzweiflung vielleicht ist. Wisst ihr, ich habe gestern einen Film geguckt mit meinen Jungs, Olchis. Wer nicht alles Olchis kennt, ist mega geil. Ich feiere die Typen, das sind einfach absolut cool. Und was haben sie gesagt? Ich mache mir morgen Sorgen übermorgen. Ich dachte, okay, was? Ich mache mir morgen Sorgen über übermorgen. Wisst ihr, wir sind die besten Menschen, uns Sorgen zu machen. Was machen wir morgen? Was machen wir morgen? Wie komme ich den nächsten Tag? Was passiert? Aber bei Jesus darf ich loslassen und ich muss mir keine Sorgen um morgen machen. Weil der Tag morgen sorgt für sich selbst. Jesus versorgt mich. Ja, und das nicht nur auf finanzieller Ebene, auch auf geistlicher Ebene. Auch auf emotionaler Ebene. Auch dort, wo ich vielleicht sage, hey, ich habe Dinge, die ich ans Kreuz bringen sollte und die ich vielleicht noch nicht hingebracht habe. Hey, ich habe vielleicht noch nie diese eine klare Entscheidung getroffen und ja zu Jesus sagen. Ich darf mit Jesus unterwegs sein. mit Jesus leben wir heute nicht in den Tod hinein, wir leben von heute an in die Ewigkeit. Mit Jesus leben wir nicht in den Tod, sondern wir leben von heute an in die Ewigkeit. Mit ihm gemeinsam. Wisst ihr, und das darf uns bewusst sein, wenn ich Ja zu Jesus sage, darf ich seine Herrlichkeit in meinem Heute und Hier und Jetzt erleben. Und sie darf präsent und real werden. Und was für ein genialer Step, dass wir die Taufen haben. Und wenn du sagst, hey, ich möchte mich auch taufen lassen, dann warte nicht irgendwie, bis es irgendwann passt, bis du sagst, okay, jetzt habe ich den passenden Termin in 3 Jahren, da können dann alle. Sondern hey, lass dich einfach taufen. Wenn du sagst, hey, es ist dran, ich habe Ja zu Jesus gesagt, dann mach diesen Step als nächsten Schritt klar. Wir werden im Sommer wieder Taufen haben. Ich freue mich schon drauf. Und wenn du dabei sein willst, mega cool. Und da gibt es kein Alter oder keine Größe oder was auch immer, was dagegen sprechen dürfte. Sondern wenn du klar mit dem Mund bekennen kannst, mit deinem Verstand Ja sagen darfst, dann dürfen wir mit Jesus unterwegs sein. Und ich glaube, dieses Bekenntnis darf etwas sein, was laut ausgesprochen wird. Wir werden euch nachher auch fragen, ihr werdet nachher auch kurz ein Zeugnis geben, kurz erzählen, was euch bewegt hat, diesen Schritt zu gehen. Das ist einfach mega cool. Zuvor wollen wir noch ein Lied haben, aber ich persönlich möchte dich, der du heute hier bist, vielleicht kurz herausfordern. Ich weiß nicht, mit welcher Person du dich vielleicht identifizieren kannst. Vielleicht ist es Nikodemus, der schon so viel weiß. Vielleicht ist es auch Johannes, der eigentlich schon wirklich mit Jesus unterwegs ist und eigentlich vielleicht erstmal noch so eine neue Glaubensentscheidung treffen darf. So ein zweites Ja zu Jesus. Ein zweites Ja an Jesus zu geben. Oder vielleicht bist du hier und sagst, eigentlich bin ich eher wie so die Zweiflerin, die Maria, die eigentlich viel zweifelt. Und manchmal vielleicht auch nicht so wirklich weiß, was genau ist. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber vielleicht ist für dich heute dran, dass du ganz neu klar Ja zu Jesus sagst. Und sagst, hey Jesus, ich sage Ja zu dir, ich sage Ja zu der Auferstehung und ich sage Ja dazu, dass ich mit dir gemeinsam unterwegs bin und dass die Auferstehung, die Kraft der Auferstehung in meinem Leben Realität werden darf. Dass ich erleben darf, dass die Freude sich breit macht, dass Enttäuschung weichen muss. Nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil ich so gute Leistungen gebracht habe, sondern weil die Kraft der Auferstehung in meinem Leben Realität geworden ist. Deswegen darf ich mich freuen und deswegen muss alle Enttäuschung weichen, alle Verletzungen dürfen weichen. Vielleicht kannst du kurz deine Augen zumachen. Ich möchte dich persönlich fragen, ob du heute sagst, hey, ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen. Vielleicht sagst du ja, wie Johannes, ein zweites Ja zu Jesus zu haben, Ja zu Jesus zu sagen. Vielleicht sagst du auch das allererste Mal Ja zu Jesus, wie Nikodemus vielleicht. Oder vielleicht sagst du Ja, weil du sagst, hey, ich darf loslassen an den Zweifeln, an den Kämpfen und darf meinen Blick voll auf Jesus richten. Und du sagst, hey, einer dieser Punkte trifft auf mich zu, dann darfst du gerne eine Hand heben, weil ich möchte für dich beten. Ja. Papa, du siehst unsere Kämpfe, du siehst unsere Herausforderungen, du siehst unsere Emotionen, die vielleicht auch in manchen Momenten drinstecken. Du siehst, wie wir vielleicht an Dingen festhalten, die uns so wichtig sind und es uns schwerfällt, wirklich loszulassen. Papa, ich danke dir dafür, dass du mich kennst und mich siehst, dass du neben mir stehst und dass du all meine Zweifel aus dem Raum nimmst, all meine Ängste. Dass du mir eine neue Freiheit gibst und dass diese Auferstehung, diese Kraft der Auferstehung Realität werden darf in meinem Leben. Und dass wir das persönlich erleben dürfen. Ja, Herr, ich danke dir für Jesu Namen. Amen.